Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Seit heute wissen wir, dass zwei Künstlerinnen der Generation 40 plus im nächsten Jahr den deutschen Pavillon der Kunstbiennale in Venedig bestreiten. Henrike Naumann und Song Thieu. Wir fragen, ob das eine gute Entscheidung ist, die die Kuratorin Kathleen Reinhardt getroffen hat. Die Taz titelt schon mal endlich Ostdeutsch. Dann würdigen wir den Dokumentarfilmer Marcel Ophüls. Er ist mit 97 Jahren gestorben. Im Titel seiner Autobiografie beschrieb er sich als meines Vaters Sohn. Der Vater, das war der große Max Ophüls. Was hatte er ihm mitgegeben?
Toleranz, ein Sinn für Harmonie in einer Zeit und in einem Jahrhundert, was alles andere war als harmonisch.
Um die Brüche und Umbrüche dieses 20. Jahrhunderts drehten sich Marcel Ophüls monumentale Dokumentarfilme. Wir werden ihn würdigen. Nach 17 Jahren verlässt Hermann Partzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Deutschlands größte Kultureinrichtung. Wir ziehen Bilanz, sind außerdem auf der Digitalkonferenz Republika. Da geht es diesmal besonders um die Gefährdung der Demokratie. Und am Schluss folgt eine klare Ausstellungsempfehlung. Fotografien von Candida Höfer in Darmstadt. Stille Schönheit. Es ist noch gar nicht lange her, dass Kathleen Reinhardt als Kuratorin für den deutschen Pavillon der nächsten Kunstbiennale in Venedig benannt wurde, vom zuständigen IFA-Institut für Auslandsbeziehungen. Im normalen Leben ist sie Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin. Heute nun hat sie bekannt gegeben, wer den deutschen Pavillon 2026 in den Giardini bespielen wird. Ich bin nicht sicher, ob das Verb bespielen im Fall der auserwählten Künstlerinnen Henrike Nau und Song Thieu passt. Gespannt sein dürfen wir jedenfalls darauf, wie sie diesen geschichtsträchtigen deutschen Pavillon befragen werden, wie sie mit dem Ort umgehen, wie sie ihn einrichten, wie sie ihn mit der Gegenwart verbinden. Beide Künstlerinnen und ihre Kuratorin kennt die Amerikanerin Lynette Roth. Sie ist selbst Daimler-Kuratorin am Busch-Reisinger-Museum der Harvard University. Und dort habe ich sie vor der Sendung erreicht. Guten Abend, Frau Roth.
Guten Abend.
Die Künstlerinnen. Henrike Naumann ist 1984 geboren in Zwickau, Song Thieu 1987 in Vietnam. Sie kam als Tochter sogenannter Vertragsarbeiter mit 5 Jahren in die DDR. Und Sie, Frau Roth, haben die beiden im vergangenen Jahr im Rahmen einer Gruppenausstellung in Harvard ausgestellt. Motto: Made in Germany. Fragezeichen. In welcher Weise repräsentieren diese beiden Künstlerinnen zeitgenössische Kunst in und aus Deutschland?
Also für mich sind Henrike Naumann und Song Thieu, die beide sehr prominent in der Ausstellung hier in Cambridge zu sehen waren, eine neue Generation Künstlerinnen, die sich mit der Frage, vor allem die Arbeitsmigration, die Wiedervereinigung, Zuwanderung nach Deutschland, rassistische Gewalt, also viele Themen, die uns heutzutage beschäftigen, in ihrer Arbeit als Thema haben. Gleichzeitig sind beide Künstlerinnen Positionen, die auf sehr neue Weise diese Fragen beschäftigen. Also die beschäftigen sich vor allem auch mit Alltagsgegenstände, Produkte, mit der wir uns tagtäglich umgeben. Und auf diese Weise fand ich, dass auch hier in den USA diese Kunst auch unser amerikanisches Publikum sehr angesprochen hat und zeigte dann auch die Relevanz solcher Fragen eigentlich nicht nur für Deutschland und auch für den USA, aber eigentlich weltweit.
Henrike Naumann ist bekannt geworden mit so raumfüllenden Möbelinstallationen, zum Beispiel der Einrichtung von Jugendzimmern, wie sie das rechtsterroristische NSU-Trio bewohnt hat. Zuletzt hat sie in der Ukraine gearbeitet, ist generell interessiert an der Rolle der Kunst in Zeiten des Krieges. Und Song Thieu, habe ich schon gesagt, kam nach Deutschland, weil ihr Vater Vietnamese im Wendejahr 1989 in einem Stahlwerk der DDR Arbeit gefunden hatte. Und diese Familie lernte ja schnell hintereinander zwei verschiedene deutsche Einwanderungssysteme kennen. Sie verknüpft das eben auch, das Persönliche, mit den politischen Strukturen. Wenn wir nochmal darauf schauen, Frau Roth, was diese beiden Künstlerinnen verbindet, Würden Sie sagen, es ist das Politische oder doch enger gefasst die Sozialisation im Osten Deutschlands?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Es war auch für mich hier in den USA wichtig, eine differenzierte Bild der deutschen Kunst zu geben. Und damit kam ich auch auf beide Künstlerinnen, mit der ich mich längere Zeit beschäftigt habe, weil die auch die Zeit der DDR in ihre Werke, aber aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, auch persönliche, biografische Perspektiven bearbeitet haben und tatsächlich dadurch viele Themen, die also jetzt in Deutschland sehr präsent sind, sie haben gezeigt eigentlich, wie diese Geschichte wichtig ist, um das heutige Deutschland zu verstehen. Und diese Verknüpfung über jetzt mehrere Dekaden, fand ich, war auch eigentlich die wichtigste Aussage in einer Zeit, wo man vielleicht nicht so gerne auf die Geschichte zurückblickt oder zurückgreift. Also, dass sie das beide auf sehr nuancierten Weise auch aus ihren eigenen Erfahrungen in der ehemaligen Ostdeutschland ja, in ihre Kunst mit einbeziehen konnten.
Wenn ich das richtig verstehe, soll es wohl in Venedig eine gemeinsame Ausstellung der beiden geben, die ja jeweils auf ihre Weise mit künstlerischer Recherche intensiv arbeiten. Können Sie sich das vorstellen, dass die eine gemeinsame Sprache finden?
Ich denke schon. Also es reizt mich natürlich sehr zu sehen, wie die beiden Künstlerinnen das zusammen gestalten werden. Beide haben ein Interesse, wie Sie schon erwähnt haben, an Möbel und Alltagsgegenstände und auch die Recherche in die geschichtlichen Umstände und auch die heutige Zeit hinein. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Sie eine Bildsprache gemeinsam auch entwickeln konnten. Andererseits hat jeder auch für sich ihre eigene Ästhetik, wie sie auch damit umgeht. Also zum Beispiel bei Zung Thü ist öfter der Schwerpunkt auch auf die bürokratische Sprache, ein bisschen so die abweisende Art, indem man entweder als zugehörig eines Landes oder nicht zugehörig eingerechnet wird, wogegen, finde ich, bei Henrike Naumann öfter eine spielerische, manchmal humorvollere Art zu sehen ist. Haben beide den Impuls, auch im Raum zu arbeiten? Also beide sind Installationskünstlerinnen in dem Sinne und deswegen auch im deutschen Pavillon, wo genau auch geschichtlich die Fragen der Architektur und die Fragen nach nationaler Identität immer da sind. Das wird sicherlich eine sehr spannende Resultat geben.
Ja, das haben Sie jetzt so ganz schön differenziert, wie die beiden arbeiten. Man könnte das sehr vereinfacht sagen, Henrike Naumann bringt so ein bisschen lebendigen Punk da rein und Zung Thieu die spröde Bürokratie. Und das wird spannend, wie die das zusammenbringen.
Ja, und ich denke tatsächlich, dass beide auch ein kunsthistorisches Verständnis haben. Also, dass wir uns zum Beispiel für die Arbeit von Zung Thieu auch für unsere Museumssammlung interessiert haben, weil sie sich auf die Minimalismus und Konzeptkunst bezieht. Und Henrike Naumann mit ihrer Erfahrung auch mit Bühnenbild. Also die kommen dann, wie gesagt, von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus der Kunst. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch ganz gut dabei ergänzen.
Ich würde Sie, Frau Roth, gern noch kurz auf den US-amerikanischen Pavillon in Venedig ansprechen. Für den kann man sich derzeit noch bewerben. Laut Ausschreibung soll die Kunst dort amerikanische Werte vertreten. Wie sehen Sie diesem Pavillon entgegen?
Oh, das ist eine schwierige Frage und es wird sich zeigen, wie offen man hierzulande ist für eine Vertretung in Venedig, die tatsächlich die Werte den USA entsprechen, vor allem auch die demokratischen Werte und die Werte, die wir hier alle schätzen. Und das ist die Offenheit der Welt gegenüber. Und das zeigt sich leider in unserer heutigen Politik nicht der Fall zu sein. Aber ich finde, die Wahl von Henrike Naumann und Zung Thieu für Deutschland trifft die Zeit, trifft auch die Wichtigkeit der Arbeit vieler Künstlerinnen, die sich mit Themen, die uns heute alle sehr beschäftigen, ansprechen und ich glaube auch international. Ich finde, Deutschland soll stolz sein auf diese Wahl.
Die Künstlerinnen Henrike Naumann und Sung Thieu werden nächstes Jahr also gemeinsam den deutschen Pavillon der Kunstbiennale in Venedig bestreiten. Diese Entscheidung hat für uns Lynette Roth eingeordnet. Sie ist Daimler-Kuratorin am Busch-Reisinger-Museum der Harvard University. Heute also mal wieder pure Expertise aus Harvard, weil wir ja gerade viel darüber berichten, wie Donald Trump Druck auf die Hochschule ausübt. Frau Roth, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Bürger. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Und die 61. Kunstbiennale in Venedig findet statt vom 9. Mai bis 22. November nächsten Jahres. Groß waren die Fußstapfen des Filmregisseurs Max Ophüls. Doch sein Sohn Marcel ist in ihnen souverän weitergegangen, wenn auch in eine andere Richtung. Am Samstag ist der französisch-amerikanische Dokumentarfilmer mit 97 Jahren in Südfrankreich gestorben. In seinen wichtigsten Filmen hat er Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und Geschichtslügen ins Licht gerückt, wohl ohne Vorsatz.
Es ist nicht, dass ich irgendwann gedacht habe, Junge, du musst jetzt die Ungerechtigkeit der Welt beschreiben. Das ist deine Aufgabe im Leben. Um Gottes Willen, das fände ich recht unsympathisch, jemand, der denkt, dass das seine Lebensaufgabe ist. Es ist halt auf mich so schrittweise zugekommen.
Der Filmemacher Marcel Ophüls, bescheiden, mit Understatement, ja, und auch Humor. 1980 wurde in Saarbrücken das nach seinem Vater benannte Filmfestival Max Ophüls Preis gegründet, ein Festival für NachwuchsfilmemacherInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor 9 Jahren hat Svenja Böttger die Leitung dort übernommen und mit ihr möchten wir jetzt an Marcel Ophüls erinnern. Guten Abend, Frau Böttger.
Guten Abend.
Marcel Ophüls war Jahrgang 1927, geboren also in dieser Künstlerfamilie mit Vater Max und der Burgschauspielerin Hilde Wall als Mutter. Das Max-Ophüls-Festival ist ja dem Namensgeber irgendwie verpflichtet. Wie eng war Marcel und die Familie dem Festival verbunden?
Tatsächlich ist es auch wirklich eine Besonderheit und eine Chance, gerade eben da Saarbrücken als Geburtsstadt den Namen dem Festival gegeben hat, haben wir auf jeden Fall unsere Verpflichtung nach Geschichten, nach Stimmen, nach Diversität und haben zumindest in den Jahren, in denen ich da bin, sagen können, dass wir eine sehr, sehr enge Verbindung zur Familie haben, auch zu Marcel Ophüls gerade. Ich glaube, 2 Jahre vor mir wurde der Kontakt wieder hergestellt. Der damalige Geschäftsführer Thomas Brück und auch die ehemalige Leiterin hatten ihn eingeladen, wieder zu kommen. Und bis zum 40. Jubiläum war Marcel Ophüls jedes Jahr dann da, was echt sehr, sehr schön und sehr besonders war, um mit ihm auch nochmal über seine Filme, aber eben auch über die von seinem Vater sprechen zu können. Und zum Jubiläum gab es dann einen kleinen Stabwechsel in der Familie mit dem Urenkel Max Ophüls, Andreas Benjamin Seifert, der jedes Jahr uns einen Film mitbringt, entweder von seinem Vater oder seinem Urgroßvater und mit uns auch über die Filme und über die Zeit spricht und eben auch wieder entdeckt, was eben für neue Stimmen nachkommen, weil er eben auch als Filmforscher arbeitet, ihm vor allem halt auch die Zeit der Weimarer Kinobewegung sehr am Herzen liegt und uns immer wieder auch eine gute Anekdote und eine sehr, sehr tolle Besprechung der Filme mitbringt.
Meines Vaters Sohn, das ist der Titel der Autobiografie von Marcel Ophüls. Und das deutet ja auch schon an, dass dieser große Vater Max Ophüls prägend war für den Lebens- und Berufsweg von Marcel Ophüls. Inwiefern?
Oh, ich glaube, auf ganz vielen Ebenen. Einmal natürlich durch die Familie, durch die Fluchtgeschichte, durch eben auch den Willen, aber im Film- und im Kunstbereich weiterzuarbeiten. Und Marcel hat seine ersten Schritte gemeinsam mit seinem Vater gemacht, ist sie gegangen und hat sich dann aber eben selbst als Filmemacher wirklich einen sehr, sehr tollen Namen gemacht und ein sehr besonderes Oeuvre sich erarbeitet. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir hier auch saßen während des Festivals und er auch uns seinen Gewinn des Oscars und seine Plakette mitgebracht hat und nur ganz stolz meinte, sein Vater war nur nominiert, er hat ihn gewonnen und auch über seine Zeit in Amerika, aber eben auch in Frankreich berichtet hat. Mhm. Er hat angefangen mit seinem Vater, aber hat dann wirklich sehr schnell seinen eigenen Stil gefunden und einen sehr besonderen Stil gefunden, gerade im dokumentarischen Bereich wirklich viel auch zu schaffen, viel sichtbar zu machen, viel auch an Kritik üben zu können und dennoch eben diese Stimme was eigentlich auch der Nationalsozialismus bedeutet hat, was die deutsche Besatzung bedeutet hat, das wirklich erlebbar zu machen.
Ich fasse nochmal die Vorgeschichte zusammen. Als Fünfjähriger hat Marcel Ofels mit den Eltern Nazi-Deutschland verlassen, dann in Frankreich und Hollywood gelebt. Er hat erst in den USA studiert, dann an der Sorbonne in Paris, hat als Fernsehredakteur beim SWR in Baden-Baden gearbeitet. Und bevor er dann wichtige Dokumentarfilme gedreht hat, erstmal ja auch einen abendfüllenden Spielfilm gemacht mit Jeanne Moreau und Jean-Paul Belmondo in den Hauptrollen unter Unterstützung von François Truffaut. Also da denkt man, besser kann es ja gar nicht gehen. Er musste sich dann aber vielleicht doch von dem Vater emanzipieren und ging dann diesen Weg konzentriert auf die Dokumentarfilme.
Kann ich auch nur mit mutmaßen, aber aus den Erzählungen und so, wie ich ihn erlebt habe und wie ich auch seinen Enkel erlebe, auf jeden Fall. Und auch er hatte eine besondere Gabe, mit Leuten eben ins Gespräch zu kommen über Themen, die auch sehr unbequem sein konnten, wo er aber auch eine Sichtbarkeit dafür schaffen konnte. Deswegen hat er da im Dokumentarfilmbereich auf jeden Fall sein Metier gefunden, um eben auch aus dem Schatten heraustreten zu können und wirklich sein eigenes Werk zu schaffen.
Hat sich immer wieder mit Hitler-Deutschland beschäftigt, der deutschen Besatzung Frankreichs, später dann mit dem Fall der Berliner Mauer, internationalen Kriegsberichterstattern in Sarajevo während der Jugoslawienkriege. Oft dauerten diese Filme mehrere Stunden, manche wurden monumental genannt. Wie war denn, Sie haben das gerade schon angedeutet, seine Herangehensweise, seine Interviewtechnik, vor allem auch sein Stil?
Ich glaube, dass ihm halt total wichtig war, über das Ehrliche zu sprechen, über Genauigkeit auch, über die Punkte. Aber er hatte einen Sinn für Details, er hatte einen Sinn dafür eben, Sie meinten gerade, das ist monumental, das stimmt, weil aber auch er irgendwann mal zu mir meinte, gewisse Themen und gerade die Themen auch um den Nationalsozialismus herum brauchen Zeit, sich zu entblättern, sich zu entfalten und wirklich eben auch sehr Verborgenes ans Tageslicht zu bringen. Und dafür benötigt man Zeit und dafür benötigt man Gespräche. Das heißt, er hat nun wirklich gebohrt und gelöchert und er ist dran geblieben. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass er auch im hohen Alter immer noch gesagt hat, er hat noch Geschichten, die er zeigen möchte, die er erzählen möchte und hat bis zum Schluss daran gearbeitet.
Und er hat gesagt, man muss die Leute nicht lieben, um sich für sie zu interessieren. Und so wurde ja auch ein Film über das Leben des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie wohl sein wichtigster, Hotel Terminus, Zeit und Leben des Klaus Barbie. Dafür hat er in Cannes 1988 den Preis der internationalen Filmkritik bekommen, ein Jahr später auf der Berlinale den Friedensfilmpreis und anschließend einen Oscar, haben Sie erwähnt, als bester Dokumentarfilm. Warum schlug dieser Film so ein?
Ich kann da nur mutmaßen tatsächlich, dass ich aber das Gefühl hätte, weil ich bin tatsächlich erst 88 geboren, also ich kenne das nur aus Erzählungen, dass man sich einfach auch nochmal in den Themen daran getraut hat, auch 40 Jahre später noch zu sagen, nein, wir haben eben noch nicht alle Geschichten erzählt, wir haben noch nicht alle Perspektiven beleuchtet. Ihm ging es viel darum, zu zeigen, was eben dieses Mitläufertum war, dass nicht alles immer in der Resistance steckte und dass halt in Frankreich auch sehr, sehr viel mitgemacht wurde und dass da eben Porträts über die Themen, gerade auch über Barbie, sehr, sehr wichtig sind und dass das in Vergessenheit geraten ist und dass er gesagt hat, nein, das ist ihm wichtig, darum geht's nochmal. Und ich glaube, in den 80ern, 90ern eben diese Themen auch nochmal so zu besprechen, auch so monumental in einer Länge zu besprechen, war sehr, sehr wichtig mit den ganzen Unruhen, mit allem, was in Deutschland und Frankreich auch in der gleichen Zeit passiert ist und eben natürlich auch zum Thema des Mauerfalls und des Wechsels kam das einfach, war das nochmal ein sehr wichtiges Stück Zeitgeschichte, die dort nochmal besprochen wurde.
Wie waren Sie mit ihm im Kontakt? Wie haben Sie kommuniziert?
Mit Marcel Ofels konnte man immer sehr, sehr besonders kommunizieren. Wir haben auch bis heute dank ihm unser Faxgerät noch, denn tatsächlich hat Marcel Ofels mit uns im Festival am liebsten über Fax kommuniziert. Das heißt, wir haben wirklich noch sehr, sehr tolle Zeitzeugnisse, auch aus meiner Zeit mit ihm, 17, 18, 19 in den Ausgaben, wo wir Faxe erhalten haben, um darüber zu sprechen, welche Filme man zeigen könnte, wann er zu Besuch kommt und wie. Und das auch immer sehr besonders war, weil das immer eine Mischung aus Deutsch, Französisch und Englisch war und sehr unterhaltsam und auch sehr toll. Aber es war auch herausfordernd, weil wir zum Teil auch gar nicht wussten, weil er kein Handy besaß, wenn er losgefahren ist aus Südfrankreich, hatten wir immer gehofft, dass er heil ankommt und standen am Bahnhof und haben lange zum Teil gewartet, wenn es halt Verspätungen gab. Aber ja, Faxgerät war sein Lieblingskommunikationsmittel.
Mit 97 Jahren ist der Dokumentarfilmer Marcel Ophüls gestorben und Svenja Böttger hat an ihn erinnert, die Leiterin des nach dem berühmten Vater Max Ophüls benannten Festivals für den Film Nachwuchs. Herzlichen Dank, Frau Böttger.
Vielen lieben Dank.
Deutschlands größte Kultureinrichtung, das ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ein Riesentanker, in den die Berliner Museumsinsel reinpasst. Auch die neue Nationalgalerie und die Staatsbibliothek, Teile des Humboldt-Forums. Heute geht für diese Stiftung eine Ära zu Ende, während eine neue beginnt. Präsident Hermann Partzinger verlässt die Stiftung nach 17 Jahren und übergibt den Spitzenposten an eine Museumsfrau mit bestem Ruf, Marion Ackermann, bis vor kurzem Chefin der Dresdner Kunstsammlungen. Morgen ist Amtsübergabe, ziehen wir also Bilanz und schauen nach vorn mit Wladimir Balzer.
Hermann Partzinger ist ein Mann, der wohlwollend auf seine Amtszeit zurückschaut. Zweifel oder womöglich Schwächen zeigt er, zumindest öffentlich, keine. Zu langsame Rückgabe von Raubkunst? Jahrzehntelange Baustellen, zu wenig Aktivitäten in den sozialen Medien, schlechte Besucherführung in den Museen, zu wenig Angebote und Events? Hermann Partzinger sieht es so.
Man findet sich nicht zurecht und so weiter, die Marke Museum. Warum reden wir alles immer so schlecht?
Er war 17 Jahre an der Spitze des größten Museumsverbunds Europas und der größten Kultureinrichtung Deutschlands. 19 Standorte, 4,7 Millionen Objekte, von Nofretete über Pergamonaltar bis zur Handschrift der Zauberflöte. Und dennoch hängen die Museen, was die Angebote für Besucher angeht, hinterher.
Das klingt immer so toll, London, Paris, New York, da ist alles mega und so. Da gehen Sie mal kritisch durch die Museen dorthin durch, da kann man auch Dinge kritisieren.
Eins ist klar, die Marke Museumsinsel ist genauso wenig in der globalen Kulturöffentlichkeit präsent wie die Schätze der Gemäldegalerie auf dem Kulturforum oder die Objekte im Humboldt-Forum, das zwar als Gebäude viel besucht ist, aber die Ausstellungen, etwa das Ethnologische Museum, können davon kaum profitieren. Hermann Partzinger schiebt es auf die schlechte personelle Ausstattung seiner Stiftung. Etwa für Social Media gäbe es nur eine einzige feste Stelle. Jetzt hofft er auf das frische Geld, das im Zuge der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz reinkommt. 12 Millionen Euro mehr. Davon 9 vom Bund, die restlichen 3 Millionen verteilen sich auf die Länder, die damit runtergerechnet mit geringsten sechsstelligen Beträgen eher föderales Politmarketing betreiben, als wirklich den Etat der größten Kultureinrichtung Deutschlands zu entlasten. Partzinger gibt seiner Nachfolgerin Marion Ackermann mit, diese 12 Millionen für einen guten Zweck auszugeben.
Es wäre schlimm, wenn diese 12 Millionen zur Qualitätsverbesserung, eben zur Schließung von Löchern im Haushalt durch Steigerung der Betriebs- und Personalkosten verschwinden. Das muss wirklich schon für die Stiftung der Zukunft eingesetzt werden.
Überhaupt das Geld. Es sind jetzt 135 Millionen Euro im Jahr als Sockeletat. Absolute Unterkante für einen Museumsverbund wie diesen. Nur weil der Bund die Bau- und Sanierungskosten übernimmt, etwa für das Pergamonmuseum und den Neubau des Museums der Moderne, steigt der Gesamtetat auf 415 Millionen. Der Kern aber sind die 135. Das ist leicht mehr als das British Museum in London. Das aber ist nur ein einzelnes Museum. Partzinger war nie ein Kämpfer, nie ein Lobbyist, nie ein Strippenzieher in der Kulturpolitik. Dabei wäre das nötig gewesen. Er wirkte all die Jahre eher als Getriebener, wenn es um die Reform des Riesentankers Stiftung Preußischer Kulturbesitz ging, mit seiner überbordenden Bürokratie und dem Zuständigkeitswirrwarr, wenn es um die Rückgabe von Raubkunst ging. Anstatt mutig voranzugehen und die Realitäten anzuerkennen, war er eher ein Bremser. In seiner Zeit gab es, zugegebenermaßen unter schwierigen Rahmenbedingungen, gerade mal 250 Rückgaben von Nazi-Raubkunst. In 17 Jahren. Im Bereich koloniales Raubgut waren es immerhin 600, aber von zehntausenden Objekten, die in Frage stehen.
Wenn man so ein Bashing bekommt und Kritik bekommt, die sehr massiv ist, ist natürlich erstmal so ein Zurückschrecken, Verteidigungsposition. Aber trotzdem muss man in der Phase reflektieren und sagen, muss ich vielleicht doch einen Weg finden? Muss ich vielleicht doch umdenken? Und das, glaube ich, haben wir gezeigt, dass wir umdenken können.
Die Rückgaben passieren auf Grundlage von spezifischen Vereinbarungen, von Gerichtsurteilen oder den Entscheidungen der Raubkunstkommission. Manchmal ist es sogar nur Goodwill. So viel Unsicherheit braucht ein Gesetz, aber es steckt auf Bundesebene fest. Ein Restitutionsgesetz wird es so bald nicht geben. Und sogar wenn, dann gäbe es immer noch ein Manko, sagt Hermann Partzinger.
Damit zu glauben, es geht jetzt schneller, das ist ein Irrtum. Da muss man die Provenienzforschung ausbauen. Denn wer auch immer da am Ende urteilt und entscheidet, es muss aufgrund von Forschungsergebnissen, von Fakten geschehen. Und deshalb Provenienzforschung ist und bleibt ganz, ganz zentral.
Was die Politik immerhin erreicht hat, nach 100 Jahren eine Einigung mit den Hohenzollern, dass wichtige Werke an die öffentliche Hand gegeben werden. Dennoch reden die Nachkommen der Preußenkönige mit im Rat dieser Stiftung, die dafür errichtet werden soll. Haben sie ein Drittel der Sitze?
Ich habe da eigentlich keine Sorge. Die öffentliche Hand hat die Mehrheit. Die öffentliche Hand kann auch nur einheitlich beschließen. Also die Hohenzollern können jetzt nicht versuchen, Brandenburg, die Stimmen von Brandenburg rüberzuziehen, sondern die öffentliche Hand muss gemeinsam abstimmen, einheitlich. Und damit ist eigentlich klar, dass man dort immer die Mehrheit hat und immer eine Sperrminorität gegen irgendwelche Versuche, Einfluss zu nehmen auf die Ausstellung.
Jetzt aber geht es erstmal in den Ruhestand für den 66-Jährigen. Der Archäologe plant ein Buch über die Steinzeit. Er meint, dazu ist noch längst nicht alles gesagt.
Hermann Partzinger verlässt also die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach 17 Jahren als Präsident und übergibt das Spitzenamt morgen an Marion Ackermann. Wladimir Balzer mit einer Bilanz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Elemente des Surrealismus und ein feines Gespür für Komposition, Farbe und Atmosphäre. Das brachte der Künstlerin Jihae Song den Kunstpreis Junger Westen ein. Das gab die Stadt Recklinghausen bekannt. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Verleihung ist am 20. September geplant. Bei einer anschließenden Ausstellung erhält Jihae Song zudem eine Einzelpräsentation. Die 1991 in Seoul geborene Künstlerin studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. Der Kunstpreis Junger Westen erinnert an die 1947 gegründete Künstlergruppe Junger Westen und wird zum 40. Mal vergeben. 2025 war er für Malerei ausgeschrieben. Er prägte das Privatfernsehen in Deutschland wie wenige andere. Jetzt ist der frühere RTL-Chef Helmut Thoma gestorben. Wie heute bekannt wurde, starb er bereits am 3. Mai an seinem 86. Geburtstag in Wien an Herzversagen. Thoma wurde 1939 in Wien geboren und war von 1968 bis 1973 Leiter der Rechtsabteilung beim ORF. In den 80er und 90er Jahren verschaffte er RTL als Geschäftsführer große Erfolge und hatte Einfluss auf die Entwicklung des Privatfernsehens. Seine Idee: ein auf Massenpublikum ausgerichtetes Programm. Die Waldbrände in Los Angeles hatten vor 6 Monaten auch das Thomas-Mann-Haus bedroht. Nun nimmt es seinen regulären Betrieb wieder auf. Ein Konzertprogramm mit Lesungen am 6. Juni, dem Geburtstag des Schriftstellers, ist nach eigenen Angaben die erste Präsenzveranstaltung des Hauses. Die Weiße Villa liegt im Stadtteil Pacific Palisades, wo im Januar viele Gebäude zerstört wurden. Das Haus mit Garten war rund 10 Jahre bis 1952 der Wohnsitz des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Die andere deutsche Kulturimmobilie in Los Angeles, die Villa Aurora, bleibt wegen Brandsanierung weiterhin geschlossen. Sie ist das Exilwohnhaus des Schriftstellers Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha und seit 1995 Künstlerresidenz und Begegnungsort. Das Goethe-Drama Faust ist immer seltener Pflichtlektüre an deutschen Schulen. Und jetzt ist auch noch das Faustmuseum in Knittlingen in seiner Existenz bedroht. Die Klassikstiftung Weimar will das nicht hinnehmen und setzt sich für den Erhalt des Museums bei Karlsruhe ein. Schließlich widmet sie 2025 dem Meisterwerk der deutschen Literatur ein Themenjahr. Das Museum sei ein Leuchtturmprojekt für Literaturvermittlung und kulturelle Teilhabe, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Gerade für junge Menschen schaffe es lebendige Zugänge zu dem Stoff. Sollte das Haus geschlossen werden, sei das ein irreparabler Verlust. Seit über 4 Jahrzehnten wird in dem Museum der Faust aufgearbeitet. Wegen Haushaltsproblemen der Stadt Knittlingen könnte nun die Förderung für das Museum gestrichen werden.
Die Digitalkonferenz Republika ist heute in Berlin losgegangen. Und wenn man sich das Programm ansieht, dann klingt die Situation ziemlich düster. Viele Sessions sorgen sich um die Zukunft unserer Demokratie. Mehr als einmal taucht das Wort Faschismus auf. Das klingt anders als in den Anfangsjahren. Da wurde vor allem hoffnungsvoll in die digitale Zukunft geschaut. Unser Kollege Hagen Terschüren ist für Fazit dabei. Warum spricht eine Konferenz, die mal als Klassentreffen der Digitalszene begonnen hat, heute vor allem von der Gefährdung der Demokratie?
Ja, weil sich eigentlich auch mit der Zeit gewandelt hat, welche Rolle die digitale Szene hat. Also das hat ja wirklich als Nische angefangen. Ich erinnere mich an die ersten Republikas, wo man sich wirklich unter sich getroffen hat. Und jetzt dominiert das ja wirklich unseren Alltag. Also sei es ein Instagram, sei es ein TikTok, die Popkultur, die politische Kultur, die wird von ja, digitalen Produkten, von digitalen Plattformen geprägt. Und das haben sich halt auch sehr viele politische Akteure zu Nutzen gemacht. Zum Beispiel war heute die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel auf der Bühne und hat den Talk gehalten von Schwarzhemd zu TikTok, postmoderner Faschismus, weil die sich eben diese Plattform ja zunutze machen. Und das klang dann so.
Und einen Kult des Männerbunds. Also die Männer, die gemeinschaftlich Gewalt ausüben. Wir erleben das längst. Wir erleben nicht die Schlägertrupps auf der Straße, noch nicht. Aber wir erleben es im digitalen Raum. Wir haben digitale Schlägertrupps, die Menschen Gewalt antun und es genießen. Das ist politische Gewalt, die hier ausgeübt wird.
Und das sieht man halt wirklich. Oder man, es gibt auch die Experimente, die zeigen, wie schnell rechtsextreme Inhalte auf TikTok und so weiter ausgespielt werden. Und das fängt erst online an, aber es zeigt sich auch immer mehr, dass immer mehr Übergriffe auch in die physische Welt übergehen. Und diese wirkliche Trennung zwischen digitaler und analoger Welt, die existiert eigentlich nicht mehr wirklich.
Wie könnte das dann weitergehen?
Ja, also es geht vor allem darum, Verständnis auf ganz vielen Ebenen zu schaffen. Da fand ich ganz interessant, die hatten heute auch einen Vortrag von der Künstlerin Esther Moema, die sich mit digitaler Ungleichheit befasst. Und die hat sich dann wirklich die Fragen gestellt, also auch was den globalen Süden angeht, was die Rollen angeht. Und die Fragen, die sie sich gestellt hat, klangen dann so.
How can we have both localized and universal internet infrastructure? Do we want Google here? Do we want Meta here? Or what can we do about this domination that happened without our consent?
Und diese Fragen, die sie sich da stellt, wollen wir überhaupt Google haben, wollen wir Meta haben, die finde ich aus ihrer Perspektive doppelt spannend, weil wir sehen hier schon in unserer Welt die Probleme. Aber wenn man sich anguckt, was im globalen Süden passiert, wo diese Konzerne massiv investiert haben, Sachen übernommen haben, wir haben die uns ja quasi selber reingelassen, uns diese Probleme selber geschaffen, aber die werden jetzt im globalen Süden der Welt übergeholfen. Also das finde ich halt auch ganz wichtig, dass hier nochmal ganz andere Zusammenhänge aufgezeigt werden und dass wir da auch Kooperation finden müssen, kontinentübergreifend, globalübergreifend, um Alternativen aufzuzeigen, die vielleicht auch einfach nicht mehr von diesen großen Konzernen abhängen.
Die Konferenz steht ja diesmal unter dem Motto Generation XYZ. Wie wird das Generationenthema mit der Demokratiefrage zusammengebracht? Also was ist da das Problem?
Das Interessante ist, dass die Plattformen, wie sie heute existieren, dass wir da wirklich so Generationengrenzen hatten. Also die Generation X oder die Millennials, wie ich einer bin, wir hatten ganz lange Twitter, was jetzt so als Heimat, digitale Heimat verloren gegangen ist. Dann kam Instagram. Die ganz Jungen sind zum Beispiel auf Snapchat und ganz viele Generationen, die begegnen sich nicht mehr. Es gibt nicht diesen gemeinsamen Ort des Austauschs online, wo man mit den verschiedenen Lebensrealitäten konfrontiert wird. Man entfremdet so ein bisschen voneinander. Und das führt auch zu dem Problem, dass wir keine gemeinsame Basis für eine Organisation haben. Wenn wir uns jetzt angucken, die Macht der großen Internetkonzerne, die sind ja so reich und mächtig, dass es da eigentlich wirklich große Zusammenschlüsse geben müsste, die dagegen agieren können. Aber weil alle so in kleinen Grüppchen vor sich her interagieren, gibt es das nicht wirklich. Und darum möchte die Republika hier auch einen Ort schaffen, wo die Generationen miteinander ins Gespräch kommen, um sich auch wieder gegenseitig zuzuhören und Verständnis füreinander zu gewinnen. Mhm.
Neben Kulturschaffenden und AktivistInnen aus der Digitalszene zeigen sich bei der Republika ja auch Politikerinnen und Politiker. Heute war zum Beispiel Friedrich Merz da. War das gewinnbringend?
Leider überhaupt nicht. Da war ich sehr enttäuscht von. Also man muss dazu auch sagen, das war keine offizielle Republika-Session. Das war eine gesponserte Bühne und das war dann Auftritt im Rahmen des WDR-Europa-Forums, das da stattgefunden hat. Und natürlich ging es da auch um die großen Fragen. Also Ukraine, Israel kam vor, der Umgang mit Donald Trump. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass, wenn das auf der Republika stattfindet, vor einem Republika-Publikum, dass da auch wenigstens 10 Minuten der 45 Minuten, die ja insgesamt da war, vielleicht mal für Digitalfragen genutzt wurden. Und da kam gar keine einzige Frage vom WDR dazu. Es gab nur einen einzigen Satz mit Digitalbezug und den hat Friedrich Merz selber aufgebracht.
Die amerikanischen Tech-Unternehmen, auch steuerlich sehr. Das muss nicht so bleiben, das kann man ändern. Aber ich möchte diesen Konflikt nicht eskalieren. Ich möchte, dass wir ihn gemeinsam lösen.
Und da ging es darum, dass ja die Zölle angedroht werden von Trump und jetzt schlägt Friedrich Merz als Gegenbeispiel vor, dass man ja die Tech-Unternehmen mehr besteuern könnte. Und das war wirklich der einzige Satz mit Digitalbezug in den gesamten 45 Minuten, die er auf der Bühne war. Das war tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Es wird aber spannend. In den nächsten Tagen passiert noch mehr. Da hat die Republika tatsächlich auch eigene Sessions mit eigenen ModeratorInnen auf der Bühne, wo dann ein Carsten Wildberger, also der neue Digitalisierungsminister, da ist. Heidi Reicheneck von der Linken ist da, um über den Erfolg des digitalen Wahlkampfs zu sprechen. Also das wäre ja auch so ein Gegenbeispiel für faschistische Züge auf TikTok, dass die Linke da ja sehr erfolgreich aufgetreten ist und so wieder mit in den Bundestag eingezogen ist. Ricarda Lang spricht über ihre Erfahrung. Und da wird es dann tatsächlich auch einen Bezug zu diesen Plattformen oder sowas geben, der heute sehr gefehlt hat, wo ich mich dann schon gefragt habe, warum Friedrich Merz überhaupt ausgerechnet da ist.
Hagen Terschüren berichtet für Fazit von der Republika, dem Festival für die digitale Gesellschaft. Es geht bis Mittwoch. Man kann auch Tickets kaufen, aber die meisten Talks sind nach der Konferenz auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Republika abrufbar. Danke, Hagen.
Gerne.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist eines der großen Universalmuseen Deutschlands. Seine Sammlung reicht vom Mastodon-Skelett in der Naturkundeabteilung bis zu einer umfangreichen und originellen Werkgruppe von Josef Beuys. Und in unmittelbarer Nähe zum Block Beuys werden jetzt Fotografien von Candida Höfer gezeigt. 53 Arbeiten, die einen breiten Überblick über das Werk der heute 81-jährigen Künstlerin geben. Neben beeindruckenden Großformaten von Opernhäusern, Museen gibt es Bilder aus zoologischen Gärten und ihre neueste Serie Glühbirnen. Rudolf Schmitz über besondere Porträts von Räumen.
Wie mag sich Candida Höfer wohl fühlen, wenn sie ganz allein im Teatro Mercandante von Neapel ihr Stativ aufbaut, um dieses prachtvolle königliche Opernhaus mit seinen rot ausgekleideten Rängen, seinem Deckenfresko, seinen aufglühenden Lichtern an den Logenpfeilern zu fotografieren? In einem Filmporträt gibt sich die Künstlerin gewohnt nüchtern.
Ich fühle mich auch privilegiert, in diesen Räumen zu fotografieren, zu einer Zeit, wo es eben nicht überfüllt ist und wo man auch den Raum als solche wahrnehmen kann.
Und ganz demokratisch gibt sie das Privileg an die Betrachter weiter. Denn diese Porträts von Theatern, Museen, Opernhäusern, Bibliotheken erlauben auch uns eine Entdeckungsreise zu den Orten der Hochkultur. In der alten französischen Nationalbibliothek, gebaut in der Jugendstil-Tradition der Jahrhundertwende, erkennen wir plötzlich, dass dies ein Weltausstellungspavillon der Bücher und Druckerzeugnisse ist. Dass die Landschaftsmalerei in den halbkreisförmigen Wandausschnitten paradiesischen Idealzustand suggeriert. Und auch wenn es sich um moderne Architektur wie die Rotterdamer Kunsthalle von Rem Koolhaas handelt, weiß Candida Höfer der Kargheit erstaunliche Reize zu entlocken. Denn die Aufreihung banaler, farbiger Plastikstühle im Vortragsraum wirkt in dieser Fotografie geradezu anrührend erwartungsvoll. Die Abwesenheit der Menschen in solchen Bildern beschwört seltsamerweise ihre Präsenz umso dringlicher. Auch für diesen Effekt hat die Künstlerin eine einfache Erklärung.
Bei mir ist es auch so, dass ich nicht gerne so dirigiere. Und als ich das dann ausprobiert habe ohne Menschen, es fiel mir einfach auch viel leichter.
Die Serie der zoologischen Gärten, Anfang der 1990er Jahre entstanden, wirkt in dieser Ausstellung wie eine ohne Menschen-Pointe. Da gibt es Pinguine, die geradewegs von den Betrachtern wegmarschieren, ihnen den Rücken zudrehen. Und drei Elefanten im Zoologischen Garten Hamburg in ihren Boxen erscheinen durch die schräg ins Bild ragenden Trennwände aus Beton wie Geschöpfe, die in Aktenordnern gefangen sind. Eine weitere überraschende Pointe dieser Ausstellung sind die neuesten Fotografien von an weißen Decken platzierten Beleuchtungskörpern. Martin Faas, Direktor des Landesmuseums Darmstadt.
Ich war sehr überrascht, als ich diese Serie zum ersten Mal sah und dachte, wow, sehr reduziert, sehr einfach, sehr minimalistisch, konzentriert auf Ruheglühbirnen oder Beleuchtungskörper, die aus einer Kombination aus Kleiderbügeln, Gaffertape oder anderen Hilfsmitteln gestaltet sind, so wie wir es manchmal von provisorischen Baustellen kennen.
Ist das nun als selbstironischer Abgesang auf das Faible für architektonische Pracht und Schönheit vergangener Jahrhunderte zu werten? Spöttische Anerkennung einer Gegenwart, die nur noch vor sich hin wurstelt? Auch da schiebt Candida Höfer dem Eifer ihrer Interpreten einen Riegel vor. Sie habe sich beim Essen dermaßen gelangweilt, dass sich ihr Blick nun mal auf die Zimmerdecke richtete. Museumsdirektor Martin Faas jedenfalls scheint zu hoffen, dass die Fotografin ihre Neigung zu solchen Institutionen, die das kulturelle Gedächtnis der Menschen bewahren, treu bleibt.
Unser Museum macht eine Zeitdimension auf, die wir in ähnlicher Weise auch in den Fotografien von Candida Höfer wiederfinden. Denn wir haben ganz viele solcher historistischer Räume, monumentaler Räume, die der Architekt Alfred Messel zwischen 1896 und 1906 gebaut hat. Ein Barocksaal, eine Eingangshalle, die die palladianische Architektur feiert. Räume, die ideal als Motive für die Fotografie von Candida Höfer geeignet werden.
Ob Candida Höfer diesen leisen Appell wahrgenommen hat, entzieht sich leider unserer Kenntnis. Aber dass die gut pointierte Werkschau im Darmstädter Landesmuseum am richtigen Platz ist, daran besteht kein Zweifel.
Rudolf Schmitz über die Fotografien von Candida Höfer im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, dort zu sehen bis zum 24. August. Und jetzt bahnt Ulrike Timm einen Weg durch die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 27. Mai.
Wir hatten ein sehr nettes Gespräch, hat US-Präsident Trump EU-Kommissionschefin von der Leyen schlicht auflaufen lassen. Immerhin, hinsichtlich der EU-Zölle sind jetzt ein paar Tage mehr Verhandlungszeit locker gemacht. Soll er ruhig gönnerhaft sein, kommentiert die Süddeutsche Zeitung den Trump des Tages. Am Ende zähle nur das Ergebnis von Verhandlungen. Und weil deren Ausgang offen ist, gibt es bis dahin nur eine Gewissheit. Zumindest in seiner Unberechenbarkeit bleibt Trump doch irgendwie berechenbar. Vielleicht wäre ein Zauberstab hilfreich. Der Karikaturist Wolfgang Horsch jedenfalls setzt darauf in anderer Sache. Er zeichnet eine lange Schlange hoffnungsvoller Harvard-Aspiranten, die Einlass begehren. Ganz vorne, bekannt rundbrillengesichtig, Harry Potter plus Sprechblase. Ihr Zauberstab, Harry, schlagen wir den finsteren Lord. Aber ob das rettet? Ein harter Schnitt. Abschiedssex macht nicht in allen Belangen glücklich, lesen wir in der Taz. Dahinter steht glücklicherweise keine moralinsaure Analyse. Die Überschrift krönt eine Theaterrezension und feiert die letzte Premiere unter der Intendanz von Sonja Anders am Staatstheater Hannover. Gleich drei Regisseurinnen arbeiten sich an einem uralten Thema ab. Sex. Natürlich. Auf der Bühne jedenfalls scheint das ein feierfidel-lustiger Abschied gewesen zu sein. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. In keinem der zahlreichen Nachrufe auf Mr. RTL Helmut Thoma fehlt dieses Motto. Das klang so einfach wie genial, machte ihn nahbar und überlegen. Zugleich meint die Welt, für die Thoma, der RTL zum Erfolg führte, schlicht der Erfinder des Privatfernsehens war. Der Tagesspiegel schreibt dazu, der Wiener nutzte seine profunde Bildung nicht für einen Bildungsauftrag. Thoma wollte nicht das bessere Fernsehen, sondern das andere Fernsehen und das vor allem mit Bauchentscheidungen erreichen. Im Ergebnis gehörte auch dazu, dass Kritiker RTL anfangs wegen diverser Ausziehshows und zweifelhafter Lederhosenerotik schon mal mit Rammeln, Töten, Lallen übersetzten. Die Süddeutsche aber nennt den bereits Anfang Mai verstorbenen Medienmann Helmut Thoma fast liebevoll einen freien Radikalen. Thoma liebte die Provokation so sehr wie die dadurch ausgelöste Debatte, solange jedenfalls dadurch am Ende schöne Werbebuchungen ausgelöst wurden. Im Seichten kann man nicht ertrinken. Noch so ein Helmut-Thoma-Satz. Sehr fern von solchen Sätzen Marcel Orfüls, den die Feuilletons ebenfalls würdigen. Für die Frankfurter Allgemeine war der Sohn des großen Max Orfüls selbst einer der größten in Europas Kino. Seine Dokumentarfilme waren geprägt von einem Kampf gegen Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und Geschichtsfälschung, lesen wir in der Frankfurter Rundschau. Der vor den Nazis geflohene jüdische Regisseur war ein Chronist der deutschen Verbrechen. Marcel Orfüls scheute sich aber auch nicht davor, in seinem berühmt gewordenen 4,5-stündigen Film »Das Haus nebenan« den französischen Mythos des Widerstands gegen die deutschen Besatzer zu spiegeln. »Ich glaube nicht an eine Kollektivschuld«, zitiert der Tagesspiegel den Regisseur, der sein Leben der Aufarbeitung der individuellen Schuld an den Nazi-Verbrechen gewidmet habe. Jetzt ist Marcel Orfüls in seiner französischen Wahlheimat gestorben. In 2,5 Jahren wäre er 100 geworden.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.